Andreas, schüppst du gerne Schnee?
Nein.
Musstest du es diesen Winter schon machen?
Weißt du, ich nehme mal den Leister und dann schmelze ich den Schnee so weg.
Dann den Vulkan oder was nimmst du dann?
Ja, genau, damit schafft man ordentlich Fläche und Quadratmeter.
Das wäre doch mal eine Lösung, oder? Ich glaube, das hat auch mehrere Gründe, weil es gibt ja noch Abwärme, man fühlt sich warm, weil der Winter war dieses Jahr schon echt heftig, ne?
Ja.
Also je nachdem, wo unsere Leute, die jetzt diesen Podcast hören, vielleicht saßen, hatten die viel, viel Schnee. Ich hatte gar nicht so viel, ich wohne ja in Hagen, ich hatte gar nicht so viel Schnee. Wie war es bei dir?
Ja, in Mülheim ging's, aber hier in Wuppertal muss ich sagen, das war schon sportlich für uns.
Unsere heutige Folge hat auch was mit Schnee zu tun und wir hatten mal, jetzt möchte ich eine kleine Werbung machen, Hashtag 6, Iglo bauen leicht gemacht. Wir hatten mal eine Podcast-Folge, wo es um technische Textilien ging und um auch Iglos zu bauen. Andreas, was hat es damit auf sich gehabt?
Ja, wir hatten damals eine schöne Story gehabt, die war in der Schweiz entstanden. Da haben die Schweizer Kollegen einfach mal ein Iglu gebaut und zwar nicht aus Schnee, sondern aus einem Material, technische Textilie. Das haben wir erklärt, wie das funktioniert, ja.
Und da sind Zugspannungen drauf, das muss halten. Ja. Und natürlich auch eine Schneelast dann oben drauf, ist auch vielleicht schwer.
Mhm.
Und unsere Anwendung, die wir unter anderem natürlich, wir haben noch ganz, ganz viele andere Sachen in diesem Podcast aber behandeln, diese Anwendung ist absolut hochexplosiv.
Ja, das kann man so sagen, in turbulenten Zeiten.
Und wenn die Naht nicht hält, dann macht's Peng. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge und mal gucken, ob ihr die Anwendung raushört. Viel Spaß.
Ja, viel Spaß.
Herzlich willkommen zum Leister Deutschland Podcast. Gegenüber steht wie immer im Studio Andreas Zeller, Geschäftsführer von Leister Deutschland. Andreas, ich grüße dich.
Ja, hallo Jonas. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Jonas Leimann, ich moderiere mit Andreas selber den Podcast. Andreas, das Jahr 2026. Es ist turbulent gestartet.
Das kann man so sagen. Nicht nur politisch, sondern auch bei Leister. Aber im positiven Sinne möchte ich sagen, wir haben eine Bombe platzen lassen. Es gibt jetzt bei Leister die 5-Jahres-Garantie auf die meisten unserer Produkte. Und damit geben wir unseren Kunden, unseren treuen Kunden, ein Garantieversprechen für die Produkte.
Das ist für mich ja auch gleichzeitig ein Qualitätsversprechen. Das heißt, ihr müsst davon ausgehen, dass in der Produktion alles so glatt läuft, dass ihr sagen könnt, 5 Jahre und das Ding hält auf jeden Fall. Wir kennen ja die Stories, das haben wir ja wirklich auch schon mal im Podcast, wo die Leute 25, 30 oder noch längere Jahre immer das Gleiche, ne? Wir hatten mal zum Beispiel ein Varimat im Einsatz auf dem Dach. Der läuft wie am ersten Tag eigentlich, ne?
Also ja,
das heißt,
so ist das.
Ihr gebt dieses Qualitätsversprechen mit und könnt auch dahinter stehen.
Ja, eigentlich war es eine logische Konsequenz. Wir sehen es ja im Service, da kommen Geräte bei uns rein, die sind 20, 30, 40 Jahre alt. Und die Langlebigkeit ist ja etwas, was die Marke Leister auch ausmacht. Und deshalb haben wir gesagt, das wollen wir auch nochmal ganz klar und deutlich gegenüber dem Markt kommunizieren. Ich glaube auch, dass es im Moment einzigartig ist, diese Garantie.
Also ich finde es total sensationell. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich hole mir den neuen Varimat 700 vielleicht bei euch im Onlineshop. Und dann habe ich die 5 Jahre Garantie. Andreas, wie gehe ich weiter vor?
Ja, man muss sich einfach nur registrieren nach dem Kauf und die Bedingungen dazu stehen auf der Homepage und dann läuft die Garantie.
Das heißt, ich bin erstmal sicher für die ersten 5 Jahre oder auch für eigentlich das ganze Leben, weil Leister steht für Qualität, das bleibt. Also Andreas, die erste Bombe, die geplatzt ist in diesem Jahr und die erste Besonderheit sind die 5-Jahres-Garantie. Jetzt habe ich schon gelesen bei euch bei Social Media und es lohnt auf jeden Fall mal dort den Social Media Kanälen von Leister zu folgen, dass ihr eine große Aktion hattet mit Azubis dieses Jahr schon.
Ja, genau. Wir hatten einen Azubi-Tag und wir haben ja schon oft über Ausbildung gesprochen. Das ist für mich und für uns eine Herzensangelegenheit und wir hatten die Gelegenheit gleich in der ersten Woche im Jahr Schüler des Richard Riemerschmidt Berufskollegs aus Köln bei uns zu haben. haben. Das sind alles angehende technische Konfektionäre. Und die haben quasi so einen Projekttag vorbereitet mit Interviews. Wir haben mit denen Schweißproben gemacht, dafür haben sie sogar ein Zertifikat bekommen und haben so einen wunderschönen gemeinsamen Tag gestaltet.
Warum ist dir das wichtig, Andreas? Also, dass die Leute zu dir einlädst, dass du sagst, den Azubis schon direkt das zu zeigen, was ihr könnt, was ihr habt.
Ja, da wir ja auch selber ausbilden, jetzt zwar keine technischen Konfektionäre, wir sind ja bei uns eher im kaufmännischen Bereich für den Groß- und Außenhandel. Wir haben aber auch Logistiker in der Ausbildung und drinnen natürlich. Und das ist unser Engagement und deshalb fördern wir das. Und es ist wichtig einfach für unsere zukünftigen Arbeitskräfte, die bei Leister arbeiten. Aber wir wollen natürlich auch was unseren Beitrag für die Gesellschaft leisten, auch hier für die Stadtgemeinschaft in Wuppertal, wo viele Unternehmen ausbilden und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich finde das total cool, Andreas, weil es wurde geschweißt, es wurde gelacht, es wurde auch diskutiert und überlegt, ja, wie geht's vielleicht der Branche weiter? Und hier sind wir im technischen Textilbereich und die Frage ist ja, was machen die eigentlich den ganzen Tag?
Was viele nicht wissen, wie umfangreich unser Beruf ist.
Wir machen von Sonnenschutz bis LKW-Plan, bis Campingbereich oder halt auch, ich sag mal, individuelle Sachen.
Wir stellen quasi für RTW-Krankenhäuser quasi unsere Tragenauflagen, Gurtsysteme.
Ich baue Fallschirme.
Förderbänder für die Autoindustrie, Essensindustrie, also überall, wo man quasi einfach Bänder an sich einfach sieht.
Wir sind eine Großdruckfirma und wir stellen halt einfach riesengroße Banner her, zum Beispiel mit Werbung für Mercedes oder sonst was.
Wir machen eigentlich so gut wie alles. Wir machen Sonnensegel, Anhängerplan, Pagoden, Wohnwagen, Schutzdächer, Carportdächer.
Wir machen hauptsächlich Biogasplan oder irgendwas für die Bauern, zum Beispiel Kartoffelbänder schweißen wir.
Absolut krasses Portfolio, oder?
Ja, Fallschirme, also, ne? Und ja, dann Biogasanlagen.
Biogasanlagen und also ich bin wirklich geflasht, auch was man raushört, was wir für unterschiedliche Facetten haben. Das heißt, ich kann, wenn ich diesen Ausbildungsberuf gelernt habe, kann ich im Endeffekt in fast allen Branchen arbeiten, weil irgendwo überall, da war ja so Fließbänder, ne?
Ja.
Also in der Massenproduktion von egal was, müssen natürlich, ist ja auch logisch, ne? Diese Fließbänder sind vielleicht auch technische Materialien, verschweißt werden, genäht werden.
Ganz
und
genau.
Irgendwie zusammengefasst werden, ne?
Ja, das so ein Fließband ist ja ein Gewebe und das ist meist mit Kunststoff beschichtet, sagen wir mit PVC oder anderen Materialien. Und das macht ja technische Textilien aus. Wir reden ja nicht über Modetextilien, sondern über Textilien, die einen technischen Nutzen bringen. Und die werden überall gebraucht.
Und um jetzt da einmal zu bleiben, technische Textilien, das heißt, es ist ein Gewebe, ein Textil und da meistens vielleicht eine Veredelung. Man kennt das vielleicht aus PVC von Bannern, ne? Also es ist genau. Quasi so wie so ein Doppelsandwich und in der Mitte ist so ein kleiner Layer mit Textil.
So ist das, ne? Das muss stabil sein. Denken wir mal an Großzelte, LKW-Planen wurden genannt. Ne? Das geht immer darum, dass es eine gewisse Stabilität hat. Das macht technische Textilien aus. Und wir sehen das in vielen Anwendungen, dass das die Anforderung ist.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine Bedingung. Wir haben enormen Druck. Wir haben Witterung, Hagel, Schnee, Temperaturen minus, Temperaturen plus, Sonneneinstrahlung, die das Material vielleicht auch noch fordert. Und dann haben wir unterschiedliche, ich habe schon gesagt, enormen Druck, aber auch vielleicht Schwankungen. Ich muss vielleicht noch eine Öffnung, einen Flansch mit integrieren in so eine Membran. Und es wird am Ende gesagt, die Biogasanlagen. Die haben nämlich genau das. Vielleicht seid ihr schon mal, sind sie schon mal übers Land gefahren und haben so kleine Hügelchen gesehen, so kleine grüne meistens.
Ja, grün, Andrea. Genau. So Kuppeln
wie
sind
so
das.
Pocken, ne? Auf dem Land.
Ja, Pocken, das auch.
Siehst du das manchmal, wenn du auf der Autobahn bist?
Ja, ich sehe das immer. Natürlich auch, weil wir uns damit beschäftigen, indirekt, aber mir fällt das immer sofort aus. Und ich muss sagen, ich freue mich, das zu sehen, weil es geht ja hier um eine Form der Energie- und Wärmeerzeugung, die absolut umweltschonend ist. Und das muss man einfach unterstützen. Und ich umso mehr davon rumstehen, umso besser für uns alle.
Und genau darum geht's heute in der Folge auch. Wir wollen uns technische Textile mit einer Spezialanwendung, und zwar die Biogasanlage. Und die Biogasanlage, ist sie überhaupt noch relevant? Braucht es die bei uns im Land?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung dieses Podcasts mal so ein paar Zahlen angeguckt und da findet man dann Quellen, dass der Anteil der Energieerzeugung in Deutschland mit Biogasanlagen ungefähr 5-6% ausmacht. Teilweise gibt es Studien, die sagen sogar schon, es geht über die 10% hinaus.
Oh ja.
Und der Anteil ist auf jeden Fall wachsend und das ist eine ganz fantastische Nachricht.
Also wenn ich selber zum Beispiel im Münsterland bin, wir selber sind ja in NRW und wenn ich dann Richtung Norden fahre zum Münsterland, dann sehe ich das immer mehr und
ja.
An unterschiedlichen Hofkonstellationen. Ist das attraktiv für jemanden, der in der Landwirtschaft arbeitet?
Ja, das ist, sag ich mal, eine zunehmende Einnahmequelle und eine zusätzliche Einnahmequelle. Und das Schöne ist, ich verwerte ja Abfälle. Ja, also ich habe so eine Art Kreislaufwirtschaft ja auf dem Hof. Ne, der Bauer, der hat seine Viehzucht und oder der bestellt die Felder und all das, was dann übrig bleibt in dieser Produktion, in der landwirtschaftlichen Produktion, kann in die Energiegewinnung oder Wärmegewinnung mit einfließen. Und das ist doch eine super Sache.
Na klar. Und für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, ja, was ist überhaupt eine Biogasanlage und was ist der Zweck? Du sagst es schon, Energiegewinnung.
Mhm.
Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, die man eben dadurch auch wertschöpft. Einmal Wärmeenergie, als auch einmal Elektrizität, also Strom, den man produziert. Jetzt erklär mir mal, Andreas, nochmal so ganz grob. Du sagst schon, wir brauchen irgendeinen Grundstoff. Vieh hat vielleicht Gülle oder vielleicht mal Ausscheidungen.
Ja.
Und wir haben vielleicht auch Schnitt vom Feld, was überbleibt. Wie funktioniert so eine Biogasanlage?
Vom Prinzip her habe ich so einen Fermenter. Das ist, da sind viele Bakterien drin. Das ist ja ein mikrobakterieller Prozess. Für die Fachleute ein anaerober Prozess, also ohne Sauerstoff. Sauerstoff wird da ausgeschlossen. Und dann gärt das, ne? Das ist so ein Gärungsprozess. Das steckt auch in dem Wort Fermentierung. Und dann brauche ich natürlich das Gas, was dann entsteht. Das ist vor allem zur Nutzung Methan. Methan braucht man für die Stromerzeugung oder Wärmegewinnung, aber es wird auch CO2 produziert als Abfallprodukt. Und dann habe ich einen Speicher, da sammle ich das ganze Gas. Dann gibt es drumherum ein paar Leitungen, aber im Wesentlichen auch noch ein sogenanntes Blockheizkraftwerk, ein BHKW. Das ist eine Einheit, da wird wie in einem Generator mit dem Gas durch Verbrennung wird halt Strom erzeugt. Und als zusätzliches nutzbares Produkt bei diesem Prozess habe ich auch noch die Wärme. Damit kann ich den Hof heizen, die Ställe heizen, theoretisch, wenn es eine große Anlage ist, quasi wie ein Fernwärmesystem nutzen. Und schon wieder habe ich einen zusätzlichen Nutzen und vermeide damit, normales fossiles Gas einzusetzen oder alternative fossile Brennstoffe.
Ja, und einmal habe ich hier für die Landwirtschaft habe ich hier natürlich dann, ich sag mal, Erzeugung von Strom, damit kann ich vielleicht Geld verdienen. Wärme hilft mir beim Heizen, damit spare ich vielleicht Geld. Und dann natürlich noch das Restprodukt, also nicht das Gas, sondern vielleicht das, was aus der Fermentation überbleibt, das kann ich wieder auf die Felder raufziehen. Und dann geht der Kreislauf wieder los. Die Kuh frisst das Gras und scheidet aus und ich bin im kompletten Kreislauf. Was heutzutage sehr abstrebenswert ist. Diese Kreislaufwirtschaft, Andreas, da haben wir über in mehreren Folgen schon mal drüber gesprochen, dass wir vielleicht in dem PVC-Kreislauf oder bei Membranen, die vielleicht auf dem Dach sind, dass wir das haben wollen. Das heißt, hier ist ein sehr gutes, intaktes System und wenn das langlebig ist, kann man damit richtig Kohle machen.
Ja, also der Bauer muss ja investieren in so ein Gerät. Das kostet natürlich erstmal, oder in so eine Anlage, das kostet erstmal Geld. Auch da habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht. Das habe ich auch nicht sofort parat. Ne? Aber so eine Anlage kann durchaus 200 bis 400.000 Euro kosten. Damit kann ich ungefähr 20 bis 50 Kilowatt Strom erzeugen oder Leistungen erzeugen. Und ja, das sind ist schon eine richtige Investition. Und auch ein Bauer muss ja betriebswirtschaftlich denken und arbeiten. Am Ende muss er einen Gewinn erzielen. So eine Anlage ist erstmal eine Investition. Wenn der Bauer, der diese Anlage aufgebaut hat, nicht nur Strom erzeugt, sondern auch die Wärme nutzt, dann kann man durchaus eine Amortisation innerhalb von 10 bis 15 Jahren erzielen. Ohne Wärmenutzung steigt das dann 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wie groß die Anlage ist und wie viel investiert wurde.
Ja, und vielleicht auch selber noch so eine Gewissheit zu geben, wenn Energiepreise drumherum steigen.
Ja.
Kann ich ja vielleicht für meinen eigenen Hof, für mein Gut das Ganze selber abdecken und bin ein bisschen autark.
Ja.
Also das, finde ich, ist auch attraktiv daran. Und wenn Sie jetzt sich fragen, wenn ihr euch jetzt fragt, machen wir eine Folge, wo es darum geht, euch das zu verkaufen. Ich glaube, wir beide stehen dahinter. Wir finden das Konzept gut.
Ja, also ich finde es großartig.
Aber die Frage ist natürlich, wo kommt Leister drin vor? Und ich mache mal eine steile These. Andreas, stell mal vor, du sagst jetzt, nach 10, 15 Jahren hat sich das amortisiert, aber die Dachmembran hat ein Loch.
Ja, das ist natürlich dumm gelaufen. Ja, warum hat die ein Loch? Also natürlich kann es am Material liegen. Die Materialien, die man hier einsetzt, die äußere Membran ist in der Regel ein Gewebe mit einer PVC-Beschichtung. PVC ist zwar in den 70er, 80er Jahren in Verruf geraten, ist aber das perfekte Material, um sowas zu machen, weil es ist umweltbeständig, es ist dauerhaft dicht. Also das sind sehr gute Materialien. Und ja, diese, so eine Biogasanlage, haben wir ja vorhin schon gesagt, ist so wie so ein Zylinder mit einem Kuppeldach drauf. Und das muss ja hergestellt werden. Und das wird aus einzelnen Elementen dieser Kunststoffbahnen hergestellt, indem man die wie so Kuchenstücke verschweißt. Man hat also ganz viele Nähte und wie ich gerade schon sagte, das ist ein thermisches Schweißen, genau das, was Leister mit seinen Geräten ja anbietet. Und die Dauerhaftigkeit einer solchen Anlage steht und fällt natürlich ganz entscheidend genau an dieser Stelle mit der Naht. Denn wenn die nicht dauerhaft dicht ist, dann kann man tatsächlich nach einer gewissen Zeit da Probleme bekommen.
Das heißt, ein kritischer Punkt ist, neben dem Material, was ja vielleicht auch irgendwie Weichmacher verliert oder ausdünstet und dadurch porös wird oder vielleicht auch von Außeneinwirkung, starker Hagel vielleicht, wird es beschädigt, könnte sein, eine Leckage könnte an der Schweißnaht entstehen.
Ja.
Also wir haben schon einige Schweißnähte gesehen, Andreas. Mann, die sehen einfach super gut optisch aus, aber innen sind die quasi nicht gut verschweißt oder nicht dicht genug verschweißt. Wie könnt ihr das unterstützen? Wie unterstützt ihr, dass die Schweißnaht auch, weil das ist ja gigantische Hauben, ne? Wenn die hergestellt, wir haben uns in der Vorbereitung haben uns so Bilder angeguckt, das sind große Hallen, wo das so vorkonfektioniert wird. Wie kann ich sicherstellen, dass auch wirklich jeder Zentimeter dicht ist?
Also erstmal, es hängt von drei wesentlichen Faktoren ab. Zum einen ist es erstmal der Faktor Mensch. Wir haben ja im Einstieg über technische Konfektionäre gesprochen. Das ist kein Job wie jeder andere. Das ist ein hochspezialisierter Beruf. Und die Leute, die sowas machen, müssen natürlich Ahnung haben. Die müssen eine solide Ausbildung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweiter Faktor ist Material. Und der dritte Faktor sind halt die Maschinen, die Automaten, die Leister herstellt, mit denen über die Qualität der Maschinen, die Präzision der Maschinen, das ganze 76-jährige Know-how von Leister steckt da drin, wie man sowas macht mit solchen Automaten. Und das ist eigentlich der Garant für diese Beständigkeit, die man braucht, gerade bei solchen Anlagen. Es geht ja nicht nur darum, dass so eine Anlage ein Leck hat und dann geht ein bisschen Methangas raus. Ne? Ich sag mal so lapidar, wenn eine Kuh auf dem Feld pupst, ne, dann ist das ja auch Methan. Ne?
Na klar.
Das wird nur gerade nicht genutzt, aber es ist dann eben wichtig, dass das abgefangen wird. Man will das Gas ja nutzen, aber Methan ist auch durchaus gefährlich in größeren Mengen. Ne, wenn du ein Streichholz dran hältst, fängt es an zu brennen oder je nachdem, es kann auch eine Verpuffung oder Explosion geben.
Ja.
Also da sind wir sehr dicht an einem sicherheitsrelevanten Bereich und da gibt's auch dann entsprechende Vorschriften dafür.
Du sprichst schon an Vorschriften und Sicherheit und ich will das einmal nochmal reflektieren. Neben dem, was der Landwirt, was die Landwirtin vielleicht an Einnahmen verliert, Methan dünstet aus, kann ich nicht mehr verarbeiten, kann ich keinen Strom generieren, ist Sicherheit ganz entscheidend.
Mhm.
Kann sowas auch explodieren und hochgehen?
Ja, also wenn man die Anlage nicht sicher aufbaut und da gibt es entsprechende Vorschriften, da erfolgen auch Abnahmen von Personal, die sich damit auskennen. Man arbeitet mit Gas. Das ist wie bei normalem Feuerzeuggas auch. Ne, wenn ich das in großen Mengen ausströmen lasse und das entzündet sich, dann passiert was. Und deshalb, das muss man auf jeden Fall vermeiden. Meist sind diese Biogasanlagen ja direkt im Umfeld des Hofes beispielsweise, bei einem Bauernhof. Und da muss man natürlich sicherstellen, dass Mensch und Tier nicht gefährdet werden.
Und genau da setzen dann eben, ich sag mal, die High-End, die hohe Qualität der Schweißautomaten auch an und auch eure Handgeräte, wie zum Beispiel der Triac AT, eben zu gewährleisten, dass die Temperatur, dass der Druck, dass die Qualität auch nach 5, nach 10, nach 1000 Metern noch gut ist.
Ja.
In anderer Stelle, wenn man sagt zum Beispiel, wir haben auf der Baustelle oder wo hergestellt wird, vielleicht Spannungsunterschiede, die auch auszugleichen, dass wir immer bei jedem Zentimeter die richtige Nahtdichte haben. Das ist, finde ich, ein sehr entscheidender Punkt. Und als ich das mir so durchgelesen habe, auch Andreas, Biogasanlagen und die sind so passiv bei uns, finde ich, so in unserer Wahrnehmung. Natürlich, wir brauchen Gas vielleicht zum Heizen oder wir lieben auch Strom für unsere Handys oder für andere Sachen, für unser tägliches Business, aber wir haben das nicht immer auf dem Schirm, dass eben ein großer Teil damit auch hergestellt wird.
Ja.
Wie, abgesehen jetzt, Andreas, von der Schweißqualität, die während des Prozesses aufgezeichnet wird oder dokumentiert wird, wie prüft ihr sowas danach? Gibt es irgendwelche Geräte oder Maschinen oder Unterstützung, wie ich jetzt zum Beispiel Leckagen aufdecken kann?
Ja, man muss sowieso generell beim Schweißen, darüber haben wir ja auch mehrfach schon gesprochen, zum Beispiel beim Flachdach, ne, man muss sogenannte Schweißproben machen. Das heißt, leider kann man ja in so eine Schweißnaht nicht hineinschauen. Das wäre schön. Das geht zwar mit einem gewissen Aufwand. Das sind teure, sehr teure Geräte. Sowas gibt's eigentlich nur in Laboren. Das kann man aber auch nicht auf der Baustelle zum Beispiel prüfen auf diese Weise. Das heißt, es ist eine zerstörende Prüfung, wie man sagt. Das heißt, ich muss aus dem geschweißten Material ein Stück herausschneiden und dann kann ich daran bestimmte Prüfungen vornehmen, zum Beispiel Zugtests oder Reißtests, ne, die man zum Beispiel auch bei Dachbahnen macht. Dazu hat Leister Geräte. Wir haben zum Beispiel den Examo. Das ist ein Gerät, da wird das Material eingespannt an zwei Seiten. Dann wird über eine Spindel da eine Zugspannung draufgebracht und über ein Messgerät wird dann die Kraft gemessen, bei der dieses Material reißt. Und dann gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens darf bei diesem Test das Material nicht an der geschweißten Stelle reißen. Also es muss in dem Material selbst reißen.
Mhm.
Wenn der Schweiß reißen würde, kann man gleich sagen, der würde die Anforderungen zum Beispiel an so einer Biogasanlage nicht erfüllen oder auch ein dichtes Dach. Und der zweite Punkt ist natürlich, bei welcher Kraft reißt es überhaupt? Auch das ist eine wichtige Aussage. Und das sind sehr wichtige Tests, die muss man regelmäßig machen.
Und gerade jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, bei wie viel Kraft, darüber könnte man ja auch analysieren oder beziehungsweise ausrechnen, wie viel Druck kann diese Membran überhaupt vertragen? Und wir reden jetzt hier von Gas, was sich auch ausdehnt. Es ist ja nicht eben immer nur die Haube, die Wetterhaube, die oben drüber verschweißt wird, sondern auch Gasspeicher Medien gibt es ja aus Membran, aus technischen Textilien. Mhm. Und die sind dann, kann man sich vorstellen, vielleicht wie eine runde Kugel, so fast eine runde Kugel, ja, oder andere geometrische, ich sag mal.
Ich muss gerade lachen, Jonas, weil ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Ne? Jeder kennt ja so einen Misthaufen beim Bauernhof. Mhm. Ne? Und ich spanne einfach eine Folie drüber. Schon habe ich eine, im Grunde genommen sowas wie eine, ja, einen Gärungsprozess darunter.
Da steht
Gas, ne? Und natürlich, wenn das eine normale Folie ist, eine dünne, dann kann die natürlich auch durch das Gas reißen und dann tritt das aus. Gut, da wird nicht viel passieren, ne? Aber das ist halt ein sehr anschauliches Bild.
Aber genau das war das, was du meinst. Also deswegen nimmt man den Exarmo, die Reißprobe, um zu gucken, hält es dicht, oder?
Ja, genau. Und was man auch machen kann, eine zweite sehr, sehr gute Prüfmethode ist eben das mit der Vakuumglocke, Vakuumblade nennen wir das. Auch das ist sehr hilfreich, wenn also der technische Konfektionär seine Bahnen geschweißt hat und er möchte nachprüfen, zum Beispiel an Übergängen, ja, zum Beispiel an T-Stößen, wenn mehrere Elemente zusammenkommen. Das ist immer so ein kritischer Bereich. Mhm. Ja, auch das gleiche Thema haben wir bei Gasanlagen wie bei Dächern zum Beispiel. Da sollte man immer mal reinschauen, weil da überschneiden sich mehrere Nähte, zwei, drei Nähte. Und da kann ich schön mit einer Vakuumglocke draufgehen. Also ich drücke die da drauf. Vorher sprühe ich das Ganze noch so ein bisschen mit Feuchtigkeit oder sagen wir mal mit Spülmittel ein. Mhm. Und das ist, ich sage immer, wie der Fahrradschlauchtest. Ne? Wenn du wissen willst, ob in deinem Fahrradschlauch eine Leckage ist, dann nimmst du den Schlauch, pumpst den auf, hältst das in den Eimer und dann, was passiert? Es steigen Bläschen auf. Ne? Also ganz klar, das Ding ist undicht. Und genau das Gleiche passiert bei so einer Saugglocke. Leister stellt mittlerweile die Vakuumblade auch mit einem Akku her. Da brauche ich also kein Kabel hinterherziehen. Übrigens ein sehr gut laufendes Produkt, was wir in hohen Stückzahlen verkaufen.
Ja, weil es eben genau den Nerv der Zeit trifft, oder,
ja, Andreas? Ich sage mal, das ist wie für so einen technischen Konfektionär oder Dachdecker, sag ich mal, so ein Schlafmittel, weil oder Beruhigungsmittel, weil wenn ich das gemacht habe, diese Tests, dann kann ich nachher auch ruhiger schlafen, weil ich habe nicht nur meine gute Arbeitsleistung reingebracht und die Qualität meiner Arbeit, sondern ich habe es für meinen Kunden auch nochmal geprüft und ja, das ist natürlich beruhigend für alle Beteiligten.
Ja, und auch wenn der Fall der Fälle eintritt, Andreas, es kann ja sein, dass trotzdem irgendwas mal schief geht oder irgendwo ein Leck entsteht, dann kann ich sagen, wenn ich das also auf der Baustelle gut dokumentiert habe, ich habe genau diesen T-Stoß, ich habe genau diese Ränder alle komplett überprüft und kann das nachweisen.
Ja.
Hab's vielleicht fotodokumentiert und kann Ihnen gewährleisten, gucken Sie mal hier, das habe ich Ihnen auch schon bei der Übergabe gegeben, alles ist sauber verschweißt.
Ja, so ist das.
Weil es ist ja immer die Frage am Ende, wenn was passiert, wer bleibt auf den Kosten hängen?
Ja, genau. Und deshalb ist es auch gut und sehr zu raten, diese Tests nicht nur zu machen, sondern auch sehr genau zu dokumentieren. Auch mit den Umweltparametern macht ja einen Unterschied. Wie sind die Außentemperaturen, wie ist die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und damit ist man dann für den möglichen Schadensfall auch gerüstet, wenn man dann sagen kann, das war jetzt nicht die Arbeit, sondern da müssen andere Gründe oder Ursachen für verantwortlich sein.
Wenn ihr wissen wollt, wo kriegt man genau zum Beispiel den Exarmo oder die Vakuumplate, dann schaut einfach mal in den Klappentext rein. Den haben wir nämlich da einfach verlinkt und dort könnt ihr direkt draufklicken und dann bei uns im Online-Shop das finden. Oder sonst geht einfach zum Fachhändler eures Vertrauens, fragt dort nach, zum Beispiel auch zum Handgerät Triag AT oder auch zum Beispiel für die große Fläche absoluter Profi, Uniplan oder Variant.
Ja.
Um eben auch in großer Fläche, in langen Bahnen durchgängig Qualität zu haben. Andreas, wir haben darüber gesprochen, was es für Einsatzmöglichkeiten gibt und dass die Qualität gewährleistet sein muss. Gibt es eigentlich irgendeine Norm in dem Bereich? Gibt es irgendwie ein Schriftstück oder ein Anforderungsblatt, wonach man in dem Bereich Biogasanlagen handelt?
Ja, es gibt die sogenannte TRAS, also TRAS. Das sind die technischen Regeln für Anlagensicherheit. Da steht schon der Kern der Sache drin. Es geht da ganz besonders eben um die Sicherheit. Und das ist herausgebracht worden von der Kommission für Anlagensicherheit, KAS nennt sich das. Und das ist an das Bundesumweltministerium angeschlossen. Ich nenne das jetzt mal kurz Bundesumweltministerium. Das ist eigentlich länger in der Bezeichnung. Aber das ist die Institution, die das, diese DRAS veröffentlicht. Man muss sagen, diese DRAS ist nicht zwingend vorgeschrieben. Sie ist aber, wenn es zum Beispiel zu Abnahmen kommt dieser Anlagen, die müssen sicherheitstechnisch abgenommen werden, oder es kommt zu einem Schadensfall, dann ist das natürlich die Grundlage für die Bewertung eines Systems.
Ja, und ich habe zumindest, wenn ich mich daran halte, habe ich auch ein gutes Gewissen bei der Arbeit, ich sag mal, das Ergebnis bestmöglich auszuführen, dass die Sicherheit gegeben ist. Ein entscheidender Punkt neben all dem ist, du hast gesagt, neben dem Menschen, der gut ausgebildet ist, auch das Material. Du hattest gerade PVC reingebracht, aber es gibt ja auch besondere Materialien, die auch vielleicht sehr witterungsbeständig sind, EPDM. Wir haben davon schon mal gesprochen, auch auf Dächern oder in Pools vielleicht, um das Ganze vorkonfektionieren. Ist das auch ein Material, was bei Biogasanlagen eingesetzt wird?
Ja, also auch EPDM wird eingesetzt. EPDM ist quasi ein synthetischer Kautschuk, laienhaft synthetisches Gummi.
Ja.
Und was ist ein Gummi? Ja, Gummi ist auf jeden Fall flexibel, kennen wir alle. Ne, diese Flexibilität, es ist dehnbar, es reißt nicht sofort, das ist natürlich eine tolle Eigenschaft. Und es ist vor allen Dingen auch witterungsbeständig. Und hier kommt es drauf an. Da vielleicht nochmal kleiner Exkurs. Welche Anforderungen hat man denn an so eine Biogasanlage? Also erstmal knallt da den ganzen Tag die Sonne drauf, wenn wir mal schönes Wetter haben natürlich. Und UV-Strahlung ist sehr für Kunststoffe sehr schwierig, sehr problematisch. Das Material wird spröde, altert schneller. Das heißt, ich brauche besondere Kunststoffe oder Thermoplaste, die dieser Anforderung gerecht werden, dauerhaft gerecht werden. Deshalb auch PVC oder eben EPDM. Beide Materialien haben da in der Hinsicht hervorragende Eigenschaften. Ich habe aber auch Sturm oder ich habe starken Wind.
Ja.
Ich habe Schneelast im Winter, ne? Dicht oben Meter Schnee drauf. Da muss sie trotzdem halten und darf nicht einfach einreißen. Also man merkt schon, das ist technisch eine ganz große Herausforderung.
Und der Übergang, Andreas, den stelle ich mir auch immer schwierig vor. Also der Übergang von, das sind ja häufig so, ich sag mal, die Becken sind betoniert oder haben andere, Oberfläche. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich es komplett dicht mit der Haube machen?
Ja.
Und da ist ja auch Zugkräfte, die da wirken drauf oder Spannungsunterschiede, weil mal ist die Membran ausgefüllt, mal nicht. Das heißt, ich habe da immer wieder wie so ein Gummi, kann man sich überlegen, über die Jahre, was sie vielleicht auch ausdehnt oder auch nicht ausdehnt.
Mhm. Ja, deshalb ist es ja auch, deshalb kann man auch nicht reine Kunststoffplanen nehmen, also mit PVC oder EPDM. Es muss in der Regel noch ein Gewebe drin sein. Polyestergewebe, Glasgewebe, Kevlar könnte man auch nehmen, um das Ganze auch wirklich reißfest zu machen, um diese Kräfte aufzunehmen. Wir haben in Norddeutschland, wo es unzählige Biogasanlagen gibt, im Winter oder im Herbst, ne, sehr starke Stürme und aufgrund der Klimaveränderung hat man ja den Eindruck, es wird auch immer schlimmer und trotzdem müssen die Anlagen sicher betrieben werden und dürfen nicht schon beim nächsten Sturm einfach davon geweht werden oder reißen. Also man sieht schon daran, es ist nicht ganz so trivial, das Thema. Und es, wie auch da wieder, ne, kommt eben nicht nur auf das Material an, sondern eben auch, wie ist das Material verarbeitet? Wie ist es verschweißt? Denn auch die Schweißstelle steht bei diesem Thema, besonders im Fokus. Und das muss man einfach auch gut machen.
Und wenn ihr sagt, ich möchte in das Segment vielleicht eintauchen und auch das produzieren. Andreas, ihr habt eine Akademie. Ihr bildet Schweißer, Schweißerinnen aus. Könnte ich jetzt sagen, zum Beispiel, ich bin neu im Business, technische Textilien ist für mich was. Habt ihr auch da Ausbildung und Weiterbildung?
Ja, Man muss da sagen, natürlich gibt es diese Bildungseinrichtungen. Wir haben ja dieses Berufskolleg Richard Riemerschmidt, Berufskolleg in Köln erwähnt. Wir haben aber auch zum Beispiel in Helmstedt beziehungsweise in Hermsdorf in Thüringen das staatliche Berufsschulzentrum. Dort werden wirklich diese Spezialisten ausgebildet. Leister selbst, wir sind Fachleute für das Schweißen, Kunststoffschweißen unter anderem. Natürlich auch für Heißlufttechnologie, für andere Anwendungen. So, also wir schulen tatsächlich Leute. Wir haben regelmäßig in unserer Akademie Kurse, wo wir technische Konfektionäre speziell auf dieses Thema Schweißen schulen. Wie verarbeitet man die Materialien? Was haben die für Eigenschaften? Wie prüfe ich das? Wir behandeln sogar das Thema Arbeitssicherheit in diesen Kursen. Wie schütze ich mich selbst, wenn ich mit solchen Materialien oder Maschinen arbeite? Und den Teil leisten wir. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal erwähnen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man technischer Konfektionär werden will, da spielen natürlich viele andere Dinge auch noch eine Rolle. Deshalb dieses Thema Schweißen ist nur ein Teil. Es wird ja auch ein technischer Konfektionär näht zum Beispiel auch. Und wen das alles interessiert, empfehle ich, Kontakt aufzunehmen zum Kartex. Kartex ist eine Unterorganisation des größten Industrieverbandes für technische Textilien, ITRS. Und im Kartex sind viele Unternehmen, die wie wir Ausbildung fördern wollen. Und der Kartex ist auch die richtige Anlaufstelle, wenn man sich über diesen Beruf erkundigen will.
Also ich sag mal von LKW-Plan. Wir haben es aber auch in unserem Einspieler gehört. Segel, mobile Bauten, 3D. Wir hatten schon mal selber Bilder gesehen von so Zieleinlaufgrenzen. Vielleicht kennt man die oder Hüpfburgen, wo man dann ins Ziel reinläuft und dann sieht man ganz groß die Banner, hier ist das Finish.
Genau.
Oder Schlauchboote, Abdeckungsanlagen für Pools vielleicht.
Ja.
Unterschiedliche Art. Also es ist ein absolut spannender Beruf, Andreas.
Ja, Hüpfburgen müssen wir noch nennen, weil das ist auch ein schönes Thema. Ne? Und wir haben leider in der Vergangenheit, hat man da ja auch mal Vorfälle gehabt, ne, dass Kinder da eine Menge Spaß haben, aber wenn sowas natürlich platzt, also wenn die Naht oder das Material nicht hält, sehr gefährlich, kann also zu Verletzungen führen. Auch da ist natürlich ein hoher Anspruch an diese Arbeiten. Der technische Konfektionär ist da mit seinem ganzen Fachwissen gefragt. Und natürlich auch der die Schweißnaht macht und mit welchen Maschinen er das macht.
Genau.
Auch das ist eine Frage.
Richtig, oder wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Traglufthalle denke, wo ganz große Hallen eben bespannt sind. Ne? Wir hatten das bei uns zum Beispiel, bei uns in der Stadt gab es eine große Traglufthalle für Schwimmbad.
Ja.
Oben drüber, die dann in den Wintermonaten drüber gezogen ist. Da sind Kräfte drauf, auf genau das auf dem Material, als auch auf der Schweißnaht. Und wenn euch das interessiert, dann schaut mal beim ITRS vorbei oder natürlich unter leister.com, auch bei der Akademie, also Akademie, wo ihr genau nochmal die Infos kriegt, welche Produkte passen zu welchen Materialien und natürlich auch die ganzen Infos Sicherheit und wie kann ich das Ganze verschweißen. Andreas, die Folge hat mir Spaß gemacht.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Es war
gemacht.
Mal was ganz Besonderes, Biogasanlagen und technische Textilien.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mit dem Thema zwar immer wieder Berührung gehabt, aber das ist ja auch das Schöne am Podcast für uns. Man kann dieses Thema dann, wir bereiten es natürlich vor und vertiefen es noch. Und ich finde, dieses Thema Biogasanlagen ist aus vielfältiger Hinsicht ein sehr positives Thema. Und deshalb hat mir das auch heute die Folge besonders Spaß gemacht.
Ich habe mal einen Satz gelesen, Energiewende funktioniert nicht nur mit großen Ideen, sondern mit dichten Nähten. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast Leister Deutschland habt, dann schreibt uns das Ganze. Wenn ihr Sonderthemen habt oder sagt, Mensch, kommt doch mal mit uns auf die Baustelle, dann kommen wir vorbei und nehmen vielleicht den Podcast auch mal auf der Baustelle auf. Wir wollen vor allem mit euch gemeinsam Lösungen finden und die Qualität in dem gesamten Bereich Schweißen und Schweißnähte vorantreiben. Danke fürs Zuhören und ganz schönen Tag. Andreas, mach's gut. Ciao.
Ja, mach's gut, Jonas. Und vielen Dank fürs Zuhören.